Heute Abend sprechen Sie über Sicherheit in der Agrogentechnik. Gibt es denn überhaupt Sicherheit in der Agrogentechnik?
Meiner Meinung nach gibt es die nicht. Und ich werde heute Abend eine Reihe von Argumenten und Zeugenaussagen und wissenschaftliche Ergebnisse vorlegen, die meine Meinung unterstützen.
Zum Beispiel?
Es gibt inzwischen eine Reihe von Versuchen mit Tieren. Man hat Tieren, die jetzt vorhandenen gentechnisch veränderten Pflanzen gefüttert. Das sind im Wesentlichen gentechnisch veränderter Mais mit einem eingebauten Insektengift und herbizidresistente Sojabohnen. Und es hat sich gezeigt, dass Tiere einfach anders reagieren auf die gentechnisch veränderten Pflanzen. Sie sind krank geworden. Es gab gerade vor wenigen Tagen eine Veröffentlichung aus dem französischen wissenschaftlichen Umfeld. Da wurden 19 solcher Studien zusammengefasst und es hat sich gezeigt, dass bei allen diesen Tierversuchen Nieren und Lebern verändert waren.
Und das lässt sich kausal in Verbindung bringen mit dem gentechnisch veränderten Mais und Soja, was die Tiere gefüttert bekommen haben.
Also das ist ja das Geschäft der Wissenschaftler, dass sie Experimente machen, wo genau dieser Unterschied geprüft wird. Und das wurde in diesem Fall ja auch gemacht. Es gab Kontrollgruppen, die eben die entsprechende Menge nicht gentechnisch veränderter Soja oder Mais gefüttert bekommen.
Spannend daran finde ich, dass zum Beispiel Monsanto, der Saatguthersteller, schreibt, dass oder macht Werbung für die Sojabohne SDA, weil die so ganz tolle Omega-3-Fettsäuren enthält und das ist ja ganz toll und das wissen wir ja alle auch aus der Werbung. Oder zum Beispiel, dass er dürretoleranten Mais im Jahr 2013 auf den Markt bringen will. Also das wäre was gegen den weltweiten Hunger.
Also das sind jetzt eigentlich zwei Mega-Themen. Ich will versuchen, möglichst kurz darauf zu antworten. Also einmal, was diese Omega-3-Fettsäuren angeht, das ist natürlich eine kluge Idee, Omega-3-Fettsäuren zu essen. Das ist ganz klar. Die Frage ist, muss das in einer gentechnisch veränderten Pflanze sein? Man könnte ja auch auf die Idee kommen, dass man seine Nahrungsmittel so wählt, dass eben genügend Omega-3-Fettsäuren da drin enthalten sind. Das ist deswegen die bessere Lösung, weil eben nach den Ergebnissen der letzten Jahrzehnte sich herausgestellt hat, dass die Prozedur der Gentechnik etwas mit den Pflanzen anstellt, offenbar, und etwas, was unberechenbar ist und was offenbar im Tierversuch eben zu negativen Auswirkungen führt. Es ist also nicht besonders sinnvoll, dann eine Pflanze zu essen, von der man annehmen muss, dass sie solche negativen Ergebnisse hervorbringt, wenn man eigentlich die Menschen damit gesund machen wollte.
Stimmt, das ist eigentlich Quatsch, wohl wahr.
Das war die eine Frage.
Dann hätten wir den dürretoleranten Mais.
Genau. Also Sie haben da auf den Welthunger angespielt. Also ich meine, im Prinzip ist es ja auch eine sehr kluge Idee, mit möglichst guter Technologie möglichst viel Nahrungsmittel zu produzieren, um dem Welthunger zu begegnen. Mit dem Mais, also da will ich einfach ein Gegenbeispiel nennen. Ich habe kürzlich erfahren, dass es das Syngenta, eine Maissorte, in 10-jähriger konventioneller Zuchtarbeit hergestellt hat, die wirklich dürretolerant ist. Es geht also auch.
Also eben Züchtung und nicht Gentechnik.
Und nicht Gentechnik. Mhm. Es ist also nicht so, dass wir für diese Dinge auf die Gentechnik angewiesen sind. Und angesichts der Schwierigkeiten mit der Gentechnik, von denen ich dauernd rede, muss man sich wirklich fragen, ob man nicht auf die konventionelle Methode zurückgreift, die, wenn man alles zusammen bedenkt, vielleicht auch nicht wesentlich länger dauert.
Zu den Schäden und Gefahren, auf die Sie hinweisen, sind die Bereiche Gesundheit, Umwelt, aber auch so Sachen wie Sozioökonomie, Wissenschaft und Politik. Das ist jetzt auch wieder ein riesengroßer Fächer. Bei welchem dieser genannten Punkte sehen Sie die größten Gefahren und Schäden, die die Agrogentechnik anrichtet?
Es ist schwer zu sagen, was am schwierigsten ist. Es ist wirklich schwer zu sagen. Also ich arbeite hier ja mit Bauern viel zusammen Ich arbeite mit der katholischen Landvolkbewegung zusammen und habe Kontakte zum Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband. Und ich sehe die Diskussion in diesen Kreisen. Viele von Ihnen würden diese Petition, von der Sie am Anfang gesprochen hatten, sofort unterschreiben, weil Sie nämlich sehen, was es für Schwierigkeiten gibt, wenn Sie nebeneinander unterschiedliche Formen von Landwirtschaft betreiben wollen. Und gerade hier in unserem Gebiet, bei dieser kleinräumigen Landwirtschaft, haben sich die Bauern ja darauf geeinigt, darauf zu verzichten. Es wäre natürlich sehr viel einfacher, wenn sie das nicht mehr auf freiwilliger Basis machen müssten, sondern wenn es möglich wäre, das mit einer Gesetzesvorlage sozusagen festzuschreiben. Diejenigen, die nämlich Kontaminationen hervorrufen, müssen haften. Also der schwarze Peter liegt bei den Bauern. Und warum das so gemacht wurde, dass überhaupt diese Haftungsfälle eintreten, das wiederum liegt an den Verbrauchern, die eben die entsprechenden Produkte nicht haben wollen und die sich dagegen stellen.
Es gab ja im Oktober vergangenen Jahres eine Umfrage mit dem Ergebnis, dass 87% der befragten Deutschen, also der Befragten in Deutschland, Agrogentechnik ablehnen. Das ist ja ein ganz klares Votum. Da fragt man sich, warum es das überhaupt noch gibt.
Man fragt sich tatsächlich, es gibt ja auch Bauern, die sehr dafür sind, dass sie das also in Deutschland ausprobieren möchten, in den USA, die es mit Überzeugung anwenden. Es verspricht zumindest für einige Zeit einen weiteren Rationalisierungsschritt in der Landwirtschaft. Also es kann bei großen Betrieben dazu helfen, dass Betriebsmittel gespart werden. Das ist natürlich für die Bauern ein Vorteil. Das gilt normalerweise nicht für kleinere Bauern.
Also der wirtschaftliche Aspekt ist für große Landwirtschaften sinnvoll, also und auch tatsächlich gegeben.
Ja.
Die EU, die Europäische Union, ist ja eigentlich recht strikt. Alles muss zugelassen werden, dann muss es gekennzeichnet werden. Das ist eine EU-Verordnung aus dem Jahr 2004.
Es ist richtig, dass es diese gesetzlichen Bestimmungen gibt. Es muss alles zugelassen werden. Ich habe mich auch eine Weile mal bei uns in Deutschland um diese Zulassungsverfahren gekümmert, hatte also entsprechende Anträge auch durchgelesen und in der Hand. Da werden Fragen gestellt, die wirklich klug sind, die wichtig sind. Aber es stellt sich heraus, dass davon einfach vieles nicht beantwortet werden kann. Und was halt nicht beantwortet werden kann, da kann man nichts machen. Deswegen werden aber die Zulassungen trotzdem erteilt. Das ist eines der Probleme. Ein europäisches Problem ist, dass eine der Kontrollbehörden in den letzten Jahren ziemlich ins Gerede kam, weil den Mitgliedern eben eine gewisse Nähe zur Biotechnologieindustrie nachgewiesen wurde. Und das ist natürlich auch nicht die beste Voraussetzung dafür, dass die Kontrollen vernünftig gemacht werden können. Und ein weiterer Punkt ist der, das ist ein sehr großer Webfehler, dass nur das kontrolliert wird, was von den Antragstellern geliefert wird. Diese Anträge werden nicht unabhängig geprüft, sondern es wird immer auf das zurückgegriffen, was die Antragsteller liefern.
Sie selber sind jetzt schon seit über 25 Jahren Gentechnik kritisch engagiert. Das heißt, eine Frau der ersten Stunde, also Anfang der 80er Jahre, ging das ganze Thema ja überhaupt los. Und Sie haben jetzt, denke ich, die verschiedenen Phasen, 87 USA, 96 USA und Argentinien und 2010 Deutschland, Schweden und Tschechien. Das war das letzte, die Genkartoffel am Flora, an die sich vielleicht der eine oder die andere erinnert oder jetzt wieder erinnert wird. Sie haben das jetzt so lange verfolgt. Wie würden Sie diese Entwicklung zum Thema Agrogentechnik beschreiben?
Also mein Eindruck ist, dass je besser sich die Leute mit dem Thema auseinandersetzen, je besser sie sich informieren, desto kritischer werden sie. Das habe ich ein Stück weit erlebt. Das ist natürlich in den unterschiedlichen Ländern unterschiedlich. Da gibt es zeitliche Verschiebungen. Aber ich persönlich bin ziemlich sicher, dass ich auch, wenn man das kombiniert mit den Erfahrungen, die in der Zwischenzeit gemacht wurden, dass das sich nicht als Modell, das global sich durchsetzen wird, erweisen wird.
Heute Abend sprechen Sie in der Uni Freiburg über Sicherheit in der Agrogentechnik, Fragezeichen. Was würden Sie sich von dem Abend erhoffen, erwünschen?
Es gelingt uns in Freiburg seit Jahrzehnten, ja, muss schon sagen, seit Jahrzehnten nicht, die hiesige universitäre Forschung in solche Diskussionen mit hineinzunehmen.
Ich bin erstaunt.
Das wäre für mich zum Beispiel ein Wunsch, dass so etwas daraus entstehen könnte.
Sie selber haben ja auch schon gesprochen vor Befürwortern. Mhm. Was ist da passiert?
Es ist mir ein Stück weit passiert, was ich auch heute Abend teilweise schildern werde, nämlich was Leuten passiert ist, die sich kritisch in der Wissenschaft kritisch zur Gentechnik geäußert haben. Man versucht dann immer, den Gesprächspartner, der nicht das sagt, was man gerne möchte, zu diskreditieren. Man versucht, ihm Fragen zu stellen, die gar nicht so einfach zu beantworten sind. Killerfragen. Und ja gut, aber man lernt es mit der Zeit.
Frau Dr. Bücking, Sie sind heute Abend in der Universität KG3, Hörsaal 3043. Der Vortrag beginnt um 20 Uhr. Sie sind eingeladen vom BUND der Ortsgruppe Freiburg. Der Titel Sicherheit in der Agrogentechnik. Und Sie haben gesagt, Sie werden die Petition unterschreiben. Wunderbar. Sicher. Machen wir dann im Laufe der Sendung noch ein bisschen Werbung, auch für die Petition, wie man das macht. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie hier waren und wünsche Ihnen für heute Abend alles Gute.
Dankeschön.